13 Männer unterwegs in Palästinien, in Israel, sind nach Norden, Dankeschön, nach Norden zum Fuß gegangen, bis sie oben nach Caesarea Philippi gekommen sind. Da oben hat Jesus mit seinen Jüngern, haben sie sich zurückgezogen. Sie hatten lange Tage im Dienst für Gott und um anderen Menschen zu heilen, über das Reich Gottes zu predigen. Und jetzt wollte Jesus allein mit den Jüngern Zeit verbringen. Dort oben in Caesarea Philippi, ganz Norden in Israel, gibt es einen Ort, wo es eine Steinmauer gibt, an Seite eines Berges. Und da gab es zu der Zeit, umso klarer und schöner, so eine Art Tempel, wo viele Götzen und Statuen von Götzen gegeben hat. Vielleicht waren sie gleich in der Nähe von denen und haben diesem ganz prächtige Figuren gesehen und die Götzen dieser Welt. Und in diesem Zusammenhang sprach Jesus zu seinen Jüngern und stellte eine ganz wichtige Frage und sagte: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Wer bin ich? Nun, Jesus in den Bildern, ob es in der Kirche oder in einem Kunstmuseum, wird normalerweise dargestellt mit einem heiligen Schein. Sein Gesicht leuchtet, strahlt ein bisschen mehr als den anderen. Vielleicht ein bisschen sauber ausgeschaut. Sieht ein bisschen anders aus. Aber in der Tat hat Jesus genauso ausgeschaut wie seine Jünger. Er war nicht besonders hübsch. Er war nicht besonders fein im Gesicht. Er sah ganz normal aus. Aber schaute in den Augen seine Jünger, wie ich in euren Augen schaue, und sagte: Wer bin ich? Und dann hat Petrus die Worte gesagt: Du bist der Messias, der Christus, den, auf den wir gewartet haben, der Sohn des lebendigen Gottes. Er schaute in seinen Augen und sagte: Du bist Gott. Gewaltig. So möchte ich heute Morgen uns wieder fragen, fast 2000 Jahre später: Wer ist denn Jesus Christus? Und diese Frage ist nicht nur eine Nebenfrage, so für manche, die einfach hochgebildet sind oder so. Diese Frage ist lebensnotwendig für dich und für mich. Es macht einen Unterschied, nicht nur für dein Leben heute oder dieses Jahr oder für den Rest deines Lebens, sondern es macht einen Unterschied für die Ewigkeit. Wer ist denn Jesus? War er nur ein ganz guter Prophet? War er ein ganz guter Redner, ein Revolutionär, der alles in der Gesellschaft in Israel auf den Kopf gestellt hatte? War er nur missverstanden von den Juden und so eine tragische Geschichte, missverstanden und dann umgebracht aus Versehen? Wer ist denn Jesus? Heute Morgen möchten wir sehen, was die Bibel über Jesus Christus sagt, wer er ist. Wir möchten wieder Kolosser in den ersten Kapitel aufschlagen. Kolosserbrief in den ersten Kapitel. Vor 2 Wochen haben wir betrachtet, wie Paulus für diese Gemeinde gebetet hat. Obwohl er die Gemeinde noch nicht gekannt hatte, hat er für sie ganz viel gebetet. Und seine Gebete zeigen uns Gottes Wille, Gottes Wunsch, auch für uns. Er hat gebetet, dass sie wachsen würden, dass sie im Glauben wachsen würden, dass sie Gottes Gedanken haben würden, dass sie von seinem Willen, von dem Kenntnis seines Willens erfüllt wurden, gesteuert werden. Dass er wirklich, was er wollte, dass sie auch haben wollte. Aber dafür ist es nichts, keine Kopfverständnis nur von Gott und wer er ist, sondern das muss, wenn wir etwas so von Gott wissen, wird auch das Leben verändert. Und deswegen sagt er in den nächsten Verse, dass nicht nur, dass wir wachsen in Jesus wachsen, sondern dass wir auch in Jesus wandeln. Wenn Jesus in uns ist, wenn seinen Willen so uns erfüllt, macht es einen Unterschied, wie ich lebe, wie ich rede, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich mein Geld ausgebe, meine Prioritäten. Es ändert alles, wenn Jesus mich erfüllt. Und der Grund, warum er das alles verändert, ist, weil wir eine Herzensveränderung gehabt haben. Und das sagt er in die Verse kurz vor unserer Stelle heute, wo er sagt, der Gott hat uns gerettet, in Vers 13, aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir können nur Gottes Willen folgen, von seinem Willen erfüllen lassen und in ihm wandeln, wenn wir von ihm verändert sind, wenn wir die Bekehrung erlebt haben, wenn wir von dem Finsternis gekommen sind ins Licht und Söhne des Lichtes genannt sind. Nun, das ist der Zusammenhang, in dem wir diese Stelle von Jesus Christus und wer er ist, betrachten. Der uns erlöst hat, der uns Vergebung der Sünde gegeben hat. Nun, das hören wir und das klingt natürlich geistlich, das haben wir alle mehrmals im Leben gehört, ob wir in der Gemeinde aufgewachsen sind oder nur in der Kirche das gehört haben. Wir wissen das, ich denke, ich kann zur letzten Person sagen, jeder hat das gehört. Erlösung durch Jesus, Vergebung der Schuld ist. Aber glauben wir das wirklich? Glauben wir wirklich, dass wir aus der Macht der Finsternis in seinem Reich versetzt worden sind? Und vielleicht hast du das noch nicht erlebt, diese Bekehrung. Vielleicht bist du noch in dem Finsternis, aber du weißt nicht, ist das wirklich möglich? Wir schauen rum, schauen die Menschen an, alle leben so. Es ist wirklich möglich in seinem Licht zu wandeln, zu leben. Aus dem Grund, dann möchte Paulus uns Jesus vorstellen, wie er wirklich ist. Nicht nur, wie er in den Bildern dargestellt ist, sondern wie er wirklich ist. Diese Stelle, ich weiß, als Walter das vorgelesen hat, ist für uns allen, war für mich auch, ist schwierig, das erstmal zu lesen. Es ist viele, vieles drin. Und ich möchte uns nicht abschrecken von dieser Stelle. Ich möchte euch sagen, diese Stelle ist so der Eckstein unseres Glaubens. Und wenn das hier wirklich kapieren, was Gott oder verstehen, was Gott uns auch haben will, er hat das nicht gegeben, um uns zu verwirren. Oder uns also so zu sagen, schaffe ich nicht und einfach weiterlesen. Er will, dass wir sein Wort verstehen. So, mein Ziel ist heute, dass wir Jesus, wie er hier in dieser Stelle dargestellt ist, sehen. So wie auf einem Leinwand. Und dass wir in unserem Herzen das wirklich glauben. Und dass ich sage euch, es wird uns verändern, wenn wir so ein Wesen, so eine Person betrachten. Ich möchte uns ein bisschen einleiten in der Stelle, damit wir nicht vor diesem Berg stehen und sagen, wie geht es weiter, wie komme ich durch. Und zwar ist ganz einfach, wenn ihr allgemein hier anschaut, in Verse 15 bis 17 werden wir sehen, Jesus, der Schöpfer. Jesus, der Schöpfer. In Verse 18 bis 20, könnte man sagen bis 23, ist Jesus das Haupt der Gemeinde. Jesus, der Schöpfer. Jesus, das Haupt der Gemeinde. Es geht vom Schöpfer von allen zu dem Haupt seiner Gemeinde. Und Verse 21 bis 23 ist es uns gezeigt, wie er diese Verbindung sowohl mit seinem Schöpfung als auch mit seiner Gemeinde haben kann. Diese Stelle ist gewaltig, es ist so viel drin. Und wenn es wirklich uns anpackt, diese Stelle uns anpackt, verändert das für jeden von uns alles. Es möchte von dieser Stelle begriffen werden. Jesus Christus, wer ist er? Verse 15 wird er in diesem Worte beschrieben, so fast als Übertitel für die ganze. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus Christus ist zwar Mensch, aber in dieser Stelle wird gezeigt, er ist mehr als Mensch. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Nun, eine Seite sagt die Bibel zum Beispiel in 1. Mose, dass Gott, nachdem er alle Tiere und Pflanzen und die Erde geschaffen hat, hat er den Menschen geschaffen. Und zwar in oder nach seinem Ebenbild. Der Mensch ist nicht ein Tier. Der Mensch ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Du hast Eigenschaften Gottes. Du kannst Beziehungen haben. Okay, du sagst, mein Hund kann auch Beziehungen haben. Okay. Aber ich wage es zu sagen, meisten Tiere, wenn andere füttert, sind sie auch so gut aufgehoben. Und letzten Endes wissen wir, der Mensch ist anders. Der Mensch ist anders, weil du in Gottes Ebenbild geschaffen bist. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, aber das ist etwas anderes als das. Das heißt, es ist nicht nur, dass er Eigenschaften von Gott hat, sondern dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Er ist Geist. Aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wenn jemand fragen würde, wie schaut Gott aus? Ist hier die Antwort. Schau auf Jesus. Wie war Jesus? So ist Gott. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Paulus oder Jesus sagte zu seinen Jüngern, so lange Zeit, als Philippus gefragt hat, zeig uns den Vater. Und Jesus sagte, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und das andere Begriff ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und manche stolpern dann sofort auf den Begriff der Erstgeborene aller Schöpfung, weil es kommt vor, als ob da einer Anfang hat, dass er quasi geboren war. Und er spricht hier nicht von der Geburt in Bethlehem hier. Das Erstgeborene hat nichts mit damit zu tun, dass Jesus dann einen Anfang hatte, dass er von Gott geschaffen wäre und dann Jesus alles geschaffen hat, wie manche sagen. Das ist eine reine Irrlehre. Und ich sage euch warum. Im Zusammenhang, er sagt es ganz im Gegenteil. Er sagt nicht, dass er geschaffen war, sondern im Gegenteil, alles wurde von ihm geschaffen. Wir werden es kurz sehen. Aber dass hier das Erstgeborene, wenn man in dem kulturellen Zusammenhang versteht, hat damit zu tun, nicht dass es mehrere Kinder gab und er ist der Erstgeborene, wie wir das sehen und verstehen, wenn ich sage, mein Erstgeborene, dann natürlich bedeutet das, es gibt ein zweites, drittes, viertes Kind vielleicht. Okay? So ist hier nicht der Form. Es hat damit zu tun, er ist der Allerhöchste. Er ist überall. Der Erstgeborene in der Familie hat das Erstgeburtrecht. Okay? Das heißt, es gab ein Erbe. Es ist schwer uns vorzustellen in der westlichen Welt. Okay? Aber es gab ein Erbe. Und wenn es 3, 4 Kinder gab, dann hat die Erste doppelt so viel bekommen als den anderen. Das war einfach so. Okay? Er war dann der Bevollmächtigte in der Familie. Er hat Vollmacht in der Familie, wenn quasi die Eltern sterben würden. Er war die Erste, Erstgeborene. Okay. Er war die Alpha-Tier in der Familie. Okay. Der Große. Der Erstgeborene hier in dem Zusammenhang, jetzt lesen wir es wieder, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. So, hier ist die Schöpfung. Jesus ist über alles. Er ist der Erstgeborene. Nun, das ist der Oberbegriff hier. Und dann geht er weiter in die Tiefe. Wir werden nicht jeden Begriff betrachten, aber im Kurzen, er sagt in Vers 16 und 17, er hat alles geschaffen. Er hat alles geschaffen. Er sagt, denn in ihm ist alles geschaffen worden. Und dann gibt er verschiedene, alles, was das bedeutet. Was bedeutet alles hier? In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Gibt es mehr als das? Himmel, Erde, gibt es noch was? Ein Ort? Nee. Alles bedeutet alles. Alles in Himmel, alles in Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es gibt Dinge, die unsichtbar sind. Die hat er auch geschaffen. Wir sprechen von Engeln, Geister, Dinge, die wir auch im Universum nicht wissen, wo sie sind. Die Wissenschaftler entdecken immer wieder neue Sachen, unsichtbare Sachen, die wir nicht sehen können. Sichtbare und unsichtbare. Es seien Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Das heißt, jede Schicht von Macht, die große Mächte, das unbedeutendste in Anführungszeichen Bettler auf der Straße. Alles hat er geschaffen. Wozu hat er das alles geschaffen? Nun, er sagte, alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm geschaffen. Geschwister, das kann nur Gott sein. Derjenige, der alles geschaffen hat und für sich selbst geschaffen hat, alles für sich, es kann nur der Allerhöchste sein. Weil in dem Moment, wenn ein geschaffenes Wesen anfängt zu sagen, naja, ich mache das für mich. Man baut ein Haus, sagt, das ist für mich. Das ist alles für mich. Wissen wir in uns, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Okay? Auch wenn es sein Eigentum ist und er das Geld verdient hat, das gehört ihm letztendlich nicht. Es gehört zu dem Schöpfer. Aber Jesus durfte das sagen. Wurde durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen, zu ihm. Geschaffen, zu ihm hin geschaffen. Deswegen sagt er, er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also er kam vor allem, okay? Er ist vor allem, er war einfach da. Und gleichzeitig alles besteht weiter gegenwärtig durch ihn. Er hat alles geschaffen, aber es gibt diesen Deismus, wo es gesagt wurde, Jesus war der Uhrmacher. Er hat den Uhr gemacht. Ganz Universum, so einen Lauf gebracht. Funktioniert alles. Die Planeten, die Sterne, der Solarsystem, die Tiere hat er dann eingepflanzt, auf die Erde gebracht, damit sie alle sie vermehren. Die Menschen auch. Hat es einfach gelassen. Habe ich ab und zu diese Woche auch mit meinem Kind machen müssen. Ein bisschen Arbeit oder Predigt vorbereiten. Habe meine Kinder ein bisschen so spielen lassen oder was machen lassen. Okay? Ich habe nicht alles so einfach gesteuert. Okay? Einfach was sie spielen. Okay? So ist es bei Jesus aber nicht. Er lässt uns einfach nicht einfach unsere Sachen machen. Er sagte hier, alles besteht durch ihn. Das Begriff hier hat mit aufrecht erhalten zu tun. Er hält das alles zusammen. Nun, ich bin kein Wissenschaftler, aber wenn man mit einem Elektronenmikroskop die kleinsten Einheiten oder Bausteine des Universums anschaut, diese Moleküle, ganz kleinen, die Elektronen, die ganz kleinen, die Protonen und den anderen, ich kenne nicht alle die Begriffe, denn schon in Gefahrwasser, wenn ich so anfange, sowas zu reden, die kleinsten Bausteine des Universums. Sie sagen, die bleiben zusammen, die wissen nicht genau wie, aber diese Magnetkräfte und so, die alles zusammenhält, und wenn das zersplittern kann, gibt es dann eine Kernkraftexplosion. Mit der richtigen Umstellung alles. So eine Kraft in diese kleinen Einheiten. Wer hält diese Atome zusammen? Jesus Christus. Alles besteht durch ihn. Er ist der Schöpfer des Universums. Wir denken an Jesus, in dem Sturm, in dem Schiff, auf dem Land gegangen und mit Leute essen und Menschen und dann am Kreuz gestorben. Und das ist richtig, das ist wahr. Aber er ist der Präexistenten. Er hat vor alles existiert. Er war einfach da. Am Anfang schuf Jesus Christus Himmel und Erde. Wir dürfen ihn nicht einfach im Neuen Testament lassen. Im Alten Testament war Gott der Vater. Jesus hat alles geschaffen. Er hat Vorrang über alles. Alles besteht durch ihn. Nun, so eine große Macht, so eine Wahrheit ist gewaltig. Selbst zu überlegen, dass jemand gibt, der alles zusammenhält. Es ist nicht nur, okay, es gibt die Regeln, Gott hat die Gesetze einfach reingebaut und er lässt es einfach. Er hält es zusammen. Er ist aktiv. Er ist in unserem Leben, in diesem Schöpfung da. Und alles besteht durch ihn. Durch Jesus Christus. Aber wenn er so gewaltig und so groß ist und so viel mit dem Schöpfung zu tun hat, wenn, wie Jesaja 9, Vers 5 sagt, dass er wird genannt, der Vater der Ewigkeit, der starke Gott. Wenn wir Psalm 90 betrachten, wo er sagte, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Gegenwärtig bist du Gott. 1. Timotheus sagt er, dem König der Zeitalter aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott. Und Offenbarung 1 über Jesus, ich bin das Alpha und das Omega. Der Alpha, das ist der A bis Z. Im griechischen Alphabet gibt es Anfang A, Omega zum Schluss. Er ist Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Der ist und war und er kommt, der Allmächtige. Mit dem haben wir heute Morgen zu tun. Jesus Christus. Aber wenn er so groß ist, so überwältigend ist, dass er alles geschaffen hat, alles zusammenhält, dann ist er für uns eher transzendent, irgendwo weit weg von uns. Es bildet für uns erst einen Abstand. Er ist da. Aber jetzt sagt Paulus was anderes in Vers 18, wo er sagte, und diesem Gleichen, der Vorrang hat, der Erstgeborene, ganze Schöpfung, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Diesem allerhöchsten Gott hat gleichzeitig die intimste mögliche Beziehung mit seiner Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist über der Schöpfung, er ist auch über die Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes. Wenn wir an ein Haupt denken, denken wir, okay, hier ist ein Teil, das Haupt, und dann hast du den Leib, ist das andere Teil. Aber wenn er das so gesagt hat, spricht er von etwas mehr als das. Weil er sagt in der Verse der Nacht, er ist der Erstgeborene. Er, in ihm ist die ganze Fülle. Das heißt also, ohne Haupt, ohne Haupt bist du nichts. Okay. Also das Haupt ist quasi das Ganze. Das heißt, es ist der Ursprung, es kommt von ihm, der Ganze, die Gemeinde. Er ist auch der Allerhöchste in der Gemeinde. Er ist der Anfang. Er ist der Ursprung oder Quelle der Gemeinde. Was hat Jesus in Matthäus 16 gesagt, in dieser gleichen Stelle, wo Petrus gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus hat alles geschaffen, auch die Gemeinde ins Leben gerufen. Er sagt hier einen interessanten Begriff. Schau das an in Vers 18. Er sagt, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Erstgeborene aus den Toten. Und das klingt irgendwie schwierig. Was bedeutet das? Der Erstgeborene aus den Toten. Wenn du denkst, der Erstgeborene ist der Allerhöchsten, das ist der Erste, der Vorrangigsten. Aber er ist aus den Toten. Das heißt, er kam aus dem Toten. Kennst du jemanden, der aus den Toten auferstanden ist? Persönlich? Vielleicht eine Oma? Okay, ein Freund? Manche behaupten zwar, dass sie aus den Toten auferweckt worden sind, aber der medizinische Beweis, was den Tod bedeutet, ist ziemlich weit begrenzt. Okay. Jesus war in einem Grab 3 Tage. Okay. Sein Herz wurde geplatzt. Wasser und Blut ist rausgekommen, als er hier durchgestochen wurde. Er war tot. 3 Tage im Grab. Und Paulus nennt ihn hier der Erstgeborene aus den Toten. Nun muss ich sagen, es gab ein paar Leute, Menschen, die im Alten Testament, auch Neuen Testament, aus den Toten auferstanden sind. Es gab diese Frau, die Schumariterin. Ihr Sohn ist von Elisa versprochen. Sie hat dann ein Kind bekommen. Das Kind ist krank geworden. Sie ist wahrscheinlich ziemlich jung. Ist gestorben. Elisa hat ihn aus dem Toten durch die Kraft Gottes auferweckt. Neues Testament gibt es auch, wo Jesus ein Sohn von einer Witwe auch aus dem Toten, bei der Beerdigung sogar. Das war wirklich eine Bestattung. Also da laufen sie vorbei und Jesus hat ihn auferweckt. Und natürlich denken wir an Lazarus, der aus dem Toten, der doch im Grab war, 4 Tage im Grab sogar, auferstanden. Das war vor Jesus. Aber es gibt einen Unterschied. Weil die sind auferstanden durch die Kraft Gottes. Jesus ist auferstanden durch seine eigene Kraft. Jesus ist die Erste, die wirklich gestorben ist und aus seiner eigenen Kraft auferstanden ist. Und auch nicht mehr zu sterben. Die anderen 3 haben wieder eine Beerdigung erlebt. Okay. Jesus nicht. Sein Grab ist immer noch leer. Wenn du Mohammed suchst, wird immer noch ein Grab von Mohammed. Wenn du Buddha suchst, sein Leichnam ist zu finden. Wenn du alle religiösen Gründer dieser Welt betrachtest, sie sind alle gestorben, um ihren Leichnam zu finden. Jesus nie gefunden. Deswegen gab es die Lüge, dass die Jünger hätte sie klauen müssten. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Nun, folge mir kurz, es ist sehr wichtig. Ihr weiß, das klingt unwichtig, aber es ist sehr wichtig für den Rest dieser Stelle. Und wir kommen zu einem Punkt hier, wo es wirklich unsere Herzen so aufmachen kann, der letzte Teil dieser Stelle. Er wollte den Vorrang haben, aber Moment mal, sagst du, Jesus hat schon den Vorrang. Er hat alles geschaffen. Er war voran, alles besteht durch ihn. Er ist sowieso, hat sowieso den Vorrang, oder? Ja. Aber es gibt auch, was er machen musste. Und das ist, was den Rest der Stelle uns zeigt. Was Jesus vorhatte, was den Erstgeborene aller Schöpfung machen musste, um wirklich den Vorrang über alles zu haben. Ich möchte euch uns zeigen. Schauen wir Vers 20. Er sagte, denn es gefiel, Vers 19 erst, der gefiel der ganze Fülle, das heißt die Fülle der Gottheit, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Jesus musste alles mit sich versöhnen. Versöhnung. Wenn du das Wort Versöhnung hörst und jemand sagt, okay, ich muss mich mit dir versöhnen, dann denkst du, oh, was ist dann zwischen uns? Was habe ich dir angetan? Wo gab es ein Missverständnis, eine Sünde, ein Fehler, damit wir versöhnen mussten, dass es dazu gekommen ist? Versöhnung bedeutet, dass es Probleme gibt, oder? Versöhnung kommt nur, nachdem es ein Problem gab. Versöhnung bedeutet, dass ihr vorher Feinde wart, dass ihr zwischen euch hatte. Und das ist genau, was den Rest der Stelle sich damit beschäftigt. Jesus musste die ganze mit ihm versöhnen. Das heißt, es gab Feinde gegen ihn. Nun, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und hat er alles geschaffen. Ersten Tag hat er dann Licht geschaffen, hat er dann Erde und Wasser getrennt, hat die Atmosphäre gemacht, hat die Tiere gemacht, eins nach dem anderen, die verschiedenen Tierarten, die gewimmelt haben, Wasser, die geflogen haben, ins Luft, im Himmel und so weiter. Und dann hat er den Menschen geschaffen und er sagte, am siebten Tag hat er sich ausgeruht. Nicht, weil er müde war, sondern weil er wollte sich in seinem Schöpfung freuen. Wie du etwas Schönes gemacht, wenn Jakob etwas Schönes aus Holz macht, dann setzt er sich kurz hin, kurz, nicht lange, aber setzt sich kurz hin, schaut es an und sagt, schön. Oder? Ja, freilich. Schön, okay, schön gemacht. Perfekt mit dem Farbe passt es genau. Sorry, Jakob, hab dich ein bisschen verlegen, aber er macht was ganz Schönes und schaut es an. Okay? So war Jesus. Okay? Er hat etwas geschaffen. Und sagt, das Ganze schön. Und er schaut alles, was er geschaffen hat. Und es war sehr gut. Es gab kein Bedürfnis, keine Not, um Versöhnung zu haben. Es bräuchte es nicht. Es war alles sehr gut. Perfekt. Er schaut sich da und sagt, ah, das ist etwas aufgekratzt. Das hätte ich besser machen können. Okay, nächstes Mal besser. Es war alles sehr gut. Okay? Wenn Gott sagt, dass es gut ist, er macht nicht die Augen zu. Sagt, es war perfekt. Er kann das. Warum muss es Versöhnung geben? Das Problem ist, dass dass der Menschen, allein der Menschen in seinem Ebenbild, hatten freien Willen und durfte für oder gegen Gott entscheiden. Und Menschen fragen wieder, wieso hat Gott das so zugelassen? Dann hätten wir diese Probleme nicht, die ganze Erde. Wenn Adam und Eva nicht hätte sündigen können, wenn der Baum nicht in der Garten nicht zu finden wäre. Aber wenn das so wäre, dann gäbe es nicht wirklich freien Willen. Und dann sagst du, naja, ich wollte etwas anderes machen, aber Gott hat es einfach nicht offen gelassen. Gott wollte, dass die Menschen für ihn entscheiden und ihm haben wollten. Und so war es am Anfang. Perfekte Beziehung mit Gott. Kein Streit, kein Feindschaft. Es war vollkommen und die Menschen auch selbst im Paradies haben entschieden, gegen Gott etwas zu machen. Autonom von Gott. Sie wollten weise sein. Sie wollten wie Gott sein. Und haben die von dem einen Baum, anderen Baum waren genug, aber einen Baum, von dem Baum mussten sie essen. Und in dem Moment gab es Feindschaft in dieser Welt. Gab es in dem Moment, was versöhnt werden musste. Jetzt wollten die Schöpfung nicht mehr Gott allein. Ich sage die ganze Schöpfung, weil die Bibel macht es klar, es war nicht nur den Menschen, obwohl der Menschen die Ursache war. Das hat die ganze Schöpfung geprägt bis zu dem heutigen Tag. Selbst als Adam und Eva im Garten war, gab es Spannung in ihrer Ehe. Sie mussten sich verstecken. Aber als Folgen von der Sünde gab es dann auf dem Erdboden Probleme. Jetzt gibt es Unkraut überall. Jetzt werden Dinge alt werden und kaputt gehen. Jetzt gibt es ganz starke Wehen bei der Geburt für die Frauen. Es gibt Krankheiten. Es gibt umso verheerender Spannung zwischen Menschen. Ehen, die auseinandergehen. Länder, die eigenen Familienmitglieder gegeneinander kämpfen, aneinander abschießen und abknallen. Jetzt, tausende Jahre lang, gibt es das. Römer 8 sagt, dass wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen soll. Vielleicht schauen wir das kurz an. Römer 8. Was ist der Zustand dieser Erde? Die Menschen fragen immer wieder, wozu? Wenn Gott da ist, warum gibt es dann Leid? Warum gibt es Probleme? Es ist wegen Sünde. Aber es gibt noch Hoffnung. Sünde bringt verheerende Folgen. Das müssen wir verstehen. Er sagt in Vers 20, denn die Schöpfung, in Römer 8, Vers 20, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Das heißt Adam, der gesündigt hat. Und dann sagt er Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Wir müssen verstehen, die ganze Schöpfung wurde beeinträchtigt. Irgendwie, das ist schwer vorzustellen, irgendwie selbst das ganze Universum. So weit ist es, so überwältigend und überall ist diese Dynamik im Universum, dass es ein Naturgesetz hat. Das Gesetz der Entropie. Dass es immer wieder Energie verloren wird. Alles wird langsamer. Das Auto wird schnell kaputt gehen. Motor läuft nicht mehr. Das Schlafzimmer wird nicht ordentlich nach 2 Stunden. Die Küche bleibt nicht ordentlich. Bei mir zu Hause auf alle Fälle, vor allem wenn Jen nicht da ist. Es braucht eine Kraft, eine große Kraft, die alle Ordnung bringt in dem Ort. Unkraut wächst überall. Wenn jemand sagt, ja, aber der Mensch, ja, selbst den Leib, dein Körper geht kaputt, wird älter, wird langsamer, wird kaputt gehen. Wenn man sagt, ich schone mich, sitze am Computer, mache meine Arbeit, dann vergeht dein Körper weiter, weil du nicht dich Bewegung machst. Du sagst, okay, dann mache ich Bewegung, dann geht ins Fitnessstudio oder geht laufen, dann geht den Knien kaputt und andere Gelenke. Also, wir versuchen, ich habe eine E-Mail gelesen von, ja, kriege E-Mails, alles mögliche, aber Runtastic, wo es sagt, von Sport machen, ich bin nicht gegen Sport, okay, ich bin Verfechter von Sport, es macht gut, tut gut, wir brauchen Bewegung. Aber selbst da wird die Frage gestellt, ja, kann man das Alter irgendwie verschieben, dass man nicht veraltet wird, wenn man mehr Sport macht? Eine Frage. Ja, nicht wirklich. Ja. Okay. So war es bei Adam und Eva nicht. So hat der Gott der Schöpfung nicht geschaffen. Aber jetzt ist es so. Es alles seufzt. Oh, die ganze Schöpfung seufzt. Und die Menschen sagen, wozu? Wieso hat Gott so gemacht? Er hat das nicht so gemacht. Die Menschen haben das gemacht, aber Gott hat vom Anfang an Hoffnung gegeben. Ich mache das alles wieder neu. Und da war Jesus seine Aufgabe. Er ist gekommen, um die ganze Schöpfung mit ihm zu versöhnen. Er wollte, die Bibel nennt es Feindschaft gegen ihn. Und vor allem die Menschen. Es wird gesagt, wenn man Römer 3 betrachtet, wir alle sind Sünder. Keine sucht nach Gott. Alle sind gegen ihn. Wir sind in Römer 8. Schauen wir Römer 3 schnell. Er sagte, Vers 10, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Die sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. So ist Gottes Abschätzung von uns Menschen. Veredelte Tier. Gott sagt, es ist keiner gerecht. Wir sind alle als Feinde genannt gegen Gott. Johannes 7, Vers 7 sagt, die Welt hasst mich. Jesus sagt, mich aber hasste die Welt. Römer 1, Vers 30 sagte er, dass die Menschen ohne Gott sind Gott verhassten. Römer 8, Vers 7, die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Wir müssen verstehen, wir sind aus Feinde Gottes geboren. So hat Gott die Menschen nicht erst geschaffen, aber aus Sünder sind wir Feinde gegen Gott. Wir sind Rebellen gegen Gott. Wir wollten ihn nicht haben. Wir wollten nicht von seiner Liebe teilhaben. Wir wollten selber alles machen. Wir wollten seine Geschenke zwar, wir wollten seine Gnade, was er gerne uns gibt, aber wir wollten nicht uns ihm aufmachen und unsere Sünde bekennen und zugeben, dass wir falsch sind. Wir wollten nicht auf ihm abhängig sein. Wir wollten uns selber irgendwie hochbringen und weiterbringen. Oder? Das ist unsere menschliche Einstellung. Geschwister, das ist Rebellion gegen Gott. Er hat Adam und Eva geschaffen, abhängig auf ihm. Wir sagen Abhängigkeit, das ist schwach, meine Schwachheit ja, zuzugeben, einzugestehen. Ja? Du bist schwach. Selbst der stärkste Olympiaden mit dem kleinsten Bakterien können flach gelegt werden und tot sein. Die größten Mächte dieser Welt sterben, sagt die Bibel, wie die Tiere. Auf einmal sind sie tot, sie sind weg. Sie sind alle auf Gott abhängig. Die Bibel sagt, er schaut ihm an mit seinem Gesicht, Gott, und sie gedeihen. Er schaut weg, sie sind weg, vergehen. So sind alle. Aber die Menschen wollen das nicht zugeben. Ich mache das selber. Ich habe es alles in der Hand. Gott sagt nein. Du bist ein Feind gegen mich. Deswegen sagt er, er muss sich alles mit sich versöhnen. Wie kann Gott, der Erstgeborene der Ton, der Erstgeborene der aller Schöpfung, alles, die ganze Schöpfung ist Feinde gegen ihn. Wie kann er das ihm versöhnen? Er sagte das hier in dem Vers 20, zurück in Kolosse 1. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Stell dir vor, der Schöpfer des Universums, der Erstgeborene aller Schöpfung, hat Fleisch genommen, ist ein von seinen Geschöpfen geworden, damit er auf einem rohen Kreuz sterben konnte und die ganze Schöpfung zu ihm versöhnen kann. ist das Evangelium. Es ist nicht nur, dass er nicht nur, sage ich mal, so die Menschen sich zu versöhnen, sondern die ganze Schöpfung, der seufzt, wollte er versöhnen. Das ist die Liebe des Schöpfers für uns. Römer 5 sagt es am besten. Für einen guten Mensch, vielleicht würde jemand wagen zu sterben. Oder für einen Gerechten auch. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nicht nur Sünder, Sünder, Rebellen, Gott verhassten. Das ist Liebe. Er hat sein Alles gegeben, um alles zu sich zu versöhnen. Und euch auch, also er sagte, die ganze Schöpfung, und dann Vers 21, in euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Wir waren wirklich entfremdet. Wir wollten ihn nicht haben. Wir wollten nicht diesem König über uns herrschen lassen. Selbst euch, selbst uns, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Nicht nur, um in uns zu versöhnen und dann weiter laufen lassen, sondern auch, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Gott hat diesem Werk im Sinn, um uns, um dich zu ihm zu versöhnen. Der allerhöchsten Gott wollte sich mit dir, dich mit dir versöhnen. Nun im letzten Vers, Vers 23, kommt es vor, als ob ich irgendwie selber das schaffen muss, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. In Kurzem möchte ich sagen, im Zusammenhang, es ist wirklich nicht zulässig, das hier zu sagen, naja, geht auch im Mikrofon. Er macht mit dem Finger drohen, solange ihr im Glauben fest bleibt. So ist es nicht hier. Okay. Im Zusammenhang, das ist überhaupt nicht, was er im Sinn hat. Durch den Glauben sind wir vor Gott heilig, tadellos, unsträflich, nicht durch unser Verhalten. Die Art des Glaubens, in den er anspricht, ist etwas, das Gott gegeben hat. Und es ist eine gegründete, feste Glauben, nicht etwas verwurzelt, nicht etwas, das einfach weggeht. Und das Fundament unserer Glaubens, unserer Sicherheit ist nicht in meinem Verhalten, in meinem Ausharren, sondern meine Sicherheit in Jesus liegt in ihm. Dass weil er die ganze Schöpfung gemacht hat, weil er alles in der Hand hat und weil die Verheißungen Gottes uns gegeben sind. Du bist nicht sicher in Jesus, weil du ausharrst. Du bist sicher in Jesus, weil er alles gegeben hat. Und wenn du wirklich zum Glauben gekommen bist und gewurzelt bist, das heißt gerettenden Glauben, dann wirst du ausharren. Und er sagt das, er spricht unser Willen an, dass wir weiter ausharren, dass wir nicht einfach entspannt bleiben. Aber Heilsgewissheit ist in Jesus gewurzelt, verwurzelt, nicht in dir und in mir. Ich möchte uns fragen, Jesus ist der Allerhöchsten. Er ist der große Gott, er ist der Schöpfer alles, er ist das Haupt des Leibes. Ich möchte uns fragen, wie herrlich ist Jesus Christus zu dir? Ist er nur der, der auf dem See Galiläa gelaufen ist? Oder ist er, wie Offenbarung ihn betrachtet, so herrlich? Seine Füße glühen. Und wie ein Toten ist Johannes vor ihm gewesen, weil er so herrlich ist. Sehen wir Jesus in seine Herrlichkeit oder machen wir ihn nur klein, weil es dann uns passt? Nun gleichzeitig sagte Johannes, fürchte dich nicht. Aber nicht, weil ich irgendwie weniger herrlich bin, sondern weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Es geht um eine Beziehung mit Jesus. Siehst du Jesus als den herrlichen Gott? Wenn wir das wirklich von Bibel her richtig in betrachten, möchte ich sagen, du kannst nicht Zeit mit ihm verbringen und nicht von ihm verändert werden. Er ist nicht einfach dein Kumpel,
und setzt dich hin und ja, plaudert mit dir. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung und wird trotzdem eine Beziehung mit dir haben. Das verändert dich. Deswegen sagt Paulus in diesem Zusammenhang, wo Jesus sich erniedrigt hatte und alle Knien ihm niederbeugen werden, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Geschwister, wenn wir im Gottesdienst sitzen und von Gottes Wort hören, wir hören von der Erstgeborene aller Schöpfung und er spricht mit Vollmacht. Und er verändert uns, wenn wir nicht selber im Weg stehen und sagen, nee, nicht deinen Willen, meinen Willen geschehe. Diesen Punkt, okay, ja, kannst mich retten von meinen Sünden, aber Finger weg von denen und denen und denen. Ich mache das, wie ich will. Er ist der Schöpfer alles. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Er darf allen Anspruch über mein Leben haben. Und dass wir mit unserem freien Willen sagen, ja Herr, ich stelle mein Leben dir als lebendiges Opfer, um dich zu verherrlichen. Nicht gezwungen, sondern weil du mich geliebt hast. Und dann möchte ich fragen, was steht im Weg für dich, dass du das nicht machen kannst? Wo sagst du, das gehört mir? Nee, Jesus, die darf nicht das haben. Weil wir stehen selber im Weg, dass er in uns wachsen kann. Jesus will, dass wir in ihm wachsen. Aber es ist auch so, er erzwingt dich nicht. Er spricht. Hören wir, was er sagt. Und sind wir bereit, alles ihm zu geben. Darin, Geschwister, kommt echtes Wachstum, Veränderung in unserem Leben. Und so eine Gemeinde wollten wir sein, dass wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen, dass wir mit ihm versöhnt sind und dass wir mehr und mehr Stück für Stück unserem Herzen ihm geben, dass was wir in Jesus sind, in der Tat auch in unserem Leben verwirklicht wird. Und wenn ich sage, ja, ich bin in Jesus, aber ich bleibe so. Nein, er will uns verändern. So hat Paulus gebetet. Und so können wir füreinander beten. Und auch für uns beten. Vielleicht bist du hier und du bist noch nicht mit Jesus versöhnt. Du bist noch in dem Bereich von Feinde gegen ihn. Es gibt keinen neutralen Boden. Entweder bist du in Jesus und hast du Jesus Christus angenommen aus deinem Herrn und Heiland, oder bist du noch sein Feind? Es gibt keinen Zwischenboden. Und wenn du nicht sicher bist, bin ich ein Feind Gottes, bin ich noch nicht mit ihm versöhnt, komm auf mich zu. Könnt offen miteinander reden, dass du das feststellen kannst, dass du mit deinem Schöpfer, mit dem Erstgeborenen aller Schöpfung versöhnt bist. Er hat alles gemacht. Du musst es einfach akzeptieren, was er im Kreuz getan hat. Den Fluch der Sünde hat er auf sich genommen. Der Fluch der ganzen Schöpfung wurde auf ihn. Und du musst nur an ihm glauben. Du kannst das nicht mit Werke machen. Du kannst es nicht verdienen. Er hat es alles gemacht. Du musst es nur dieser Versöhnung annehmen, damit du auch mit ihm versöhnt bist. Wir wollen beten. Lieber Herr,